Ja, hallo Regina Laube. Erstmal herzlich willkommen zum Interview und schönen Dank, dass das geht.
Hallo Devasetu, ja, danke für die Einladung.
Du bist Künstlerin und zwar machst du eine, glaube ich, sehr meditative Kunst. Du machst Buchprojekte, Skulpturen aus Büchern. Vielleicht magst du selber was dazu sagen, was das ist, was für eine Tradition das hast, wie du darauf gekommen bist. Ja.
Ja, ich mache aus alten, mehr oder weniger zerlesenen Büchern, mache ich Objekte, dreidimensionale Objekte oder auch Buchskulpturen. Das ist ursprünglich eine Tradition aus Japan, wobei ich da wenig, Informationen drüber gefunden habe. Ich weiß einfach nur, es ist eine Tradition aus Japan. Ja, und das ist eine sehr kontemplative Arbeitsweise, indem ich nämlich das Buch Seite für Seite falte. Lässt es sich dann eben nicht mehr zuklappen, sondern es entsteht eine dreidimensionale Form. Ja, wobei dann sozusagen die Buchinhalte total in den Hintergrund treten. Der Text wird sozusagen zu einer abstrakten Textur. Und ja, das Buch bekommt eben eine völlig neue Dimension, die, wenn man das noch nie gesehen hat, ist das sehr verblüffend zunächst. Die Leute staunen, wenn sie das noch nicht kennen. Ja, weil es einerseits was Absurdes hat, andererseits aber auch sehr ästhetisch wirken kann. Ja.
Ja, du faltest die ja in einer sehr kunstvollen Art. Also das, ja, Formen, die man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann, bei rauskommen, ja. Weißt du vorher, was du machst? Also wie das werden soll? Hast du einen Plan oder fängst du einfach an oder wie funktioniert das?
Gut, also mir ist es glücklicherweise gegeben, dass ich ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe. Das heißt, wenn ich eine ungefähre Vorstellung habe oder wenn ich ein Buch anfange zu falten, wenn ich das jetzt meinetwegen jede Seite auf die gleiche Art und Weise falten würde, dann wüsste ich, was daraus für eine Form entsteht. Oder wenn ich dann eben die Seiten nicht gleich falte, sondern so minimal verschoben, dann habe ich sofort eine Ahnung, was das für Konsequenzen dann auf die Gesamtform hat. Oftmals habe ich irgendein grobes Bild im Kopf, also was ich denke, worauf das hinauslaufen soll. Und es passiert dann aber auch oft, dass aus irgendeinem Grunde da was nicht so klappt oder doch nicht aufgeht, mein Plan nicht aufgeht. Und da habe ich schon sehr häufig erlebt, dass gerade dann, wenn ich denke, oh Mist, das habe ich jetzt vergeigt, und wenn ich dann aus dem Abstand heraus da nochmal ganz neu drauf gucke, dass auch ganz neue Ideen entstehen. Und das ist mir eigentlich das Liebste, wenn während des kreativen Arbeitens so eine Eigendynamik entsteht, also dass ich nicht einfach nur irgendwas reproduziere, was in meinem Kopf entstanden ist, sondern das Material sozusagen Mitspracherecht hat, dass ich auch das Material nicht vergewaltigen will und ihm irgendwas aufsetzen will, was ihm nicht entspricht, sondern, also man nennt das ja, glaube ich, Subjekt-Objekt-Spaltung, wenn man, oder die Auflösung der Subjekt-Objekt-Spaltung, wenn man den Dingen sozusagen ihr Eigenleben lässt, ihre Seele lässt, also Dinge. mit Seele können da entstehen. Das ist so ein bisschen mein Wunsch.
Das heißt, du schaust einfach, was im Moment passiert und passieren kann und will und ja, und siehst dann vielleicht erst, was daraus dann entsteht. Ne?
Genau, so ist es manchmal. Manchmal mache ich aber auch eine sehr gleichförmige Buchskulptur, die ich vielleicht in ähnlicher Form auch schon mal gemacht hatte und empfinde das dann auch als eine sehr kontemplative Tätigkeit. Diese Gleichförmigkeit, den Kopf frei zu haben, manuelle Arbeit zu machen, das mag ich sehr gerne. Manchmal höre ich dann dabei auch Jetzt-TV-Videos, damit ich nicht dabei ins Grübeln abgleite oder so. Also der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn du die Seiten faltest, werden die irgendwie dann auch fixiert, dass sie in dieser Form bleiben oder halten die einfach durch das Falten?
Also die halten generell automatisch durch das Falten, entsteht ja ein ganz neues Volumen und das bleibt dann so. Manchmal gibt es irgendwelche Schwachstellen, wo ich dann durchaus auch mal einen Tucken nachhelfe sozusagen. Also in der klassischen Origami-Technik oder dies nennt man auch Orimoto, also gefaltetes Buch, da gibt es so Spielregeln, dass man weder schneiden noch kleben darf. Generell finde ich das gut, damit man eben dem Material auch gerecht wird. Aber ich mache zum Beispiel neuerdings auch geschnittene Bücher, dass ich also die Bücher Seite für Seite schneide und dann auf der anderen Seite wieder aufschichte oder solche Sachen. Also ich will mich auch nicht sklavisch da an irgendwelche Spielregeln halten, sondern will da wirklich auch alle kreativen Freiheiten haben, ohne jetzt so in die Beliebigkeit abzugleiten.
Hat es irgendwie einen Einfluss, welches Ausgangsmaterial du hast? Also wie das Buch aussieht, wie die Seiten sind, nehme ich an, schon. Aber ist es auch vom Inhalt des Buches, macht es da auch einen Unterschied für dich? Also spielt der irgendwie mit, ob es jetzt ein Kriminalroman ist oder ob es eine Reisebeschreibung ist oder irgendwas?
Also das Buch an sich von der Beschaffenheit, wie vergilbt es ist, was für Gebrauchsspuren dran sind, ob es noch in altdeutscher Schrift ist oder nicht, das wirkt sich natürlich dann auf die Buchskulptur aus, aber auf die Inhalte nehme ich keinerlei Rücksicht. Also mir geht es einfach auch darum, diese Fixierung auf die Inhalte sozusagen zu lösen. Wir sind ja auch im Leben meistens gewohnt, uns auf Lebensinhalte zu fixieren oder auf unsere Bewusstseinsinhalte zu fixieren. Und diese Bücher sind für mich auch ein Sinnbild dafür, eben sozusagen diese inhaltliche Ebene zu relativieren und eben sich als Bewusstsein an sich, als grenzenloses Bewusstsein zu erkennen oder eben als Leben an sich zu erkennen und die Lebensinhalte ja, relativieren sich eben. Und das ist ja ein Ansatz, der sich in der Non-Dualität auch wiederfindet. Ich habe mich damit beschäftigt oder beschäftige mich seit geraumer Zeit damit und finde es eben sehr spannend, dann in dieser manuellen Arbeit die sozusagen als Sinnbild auch zu sehen. für diese neue Dimension, die entsteht, wenn man eben sozusagen ins Nichtwissen geht. Also ich habe eine Zeit lang auch sehr viele Bücher verschlungen, auch zum Thema Non-Dualität mache ich auch manchmal immer noch. Aber auch dieses ganze Bücherwissen hilft einem ja letztendlich nicht weiter, Bücherweisheit. Und da finde ich es eben wirklich spannend oder witzig, dass in dieser kunsthandwerklichen Arbeit, also diese Arbeit auch als Sinnbild für diese Auseinandersetzung zu betrachten.
Wie sieht es in deinem Leben aus? Also ist da auch das Leben an sich, das Sein, wichtiger als die Inhalte?
Gut, also ich muss gestehen, dass ich oft noch sehr identifiziert bin, mir aber mehr und mehr dann auch dessen bewusst werde und da auch einen Schritt zurücktreten kann. Oder auch zum Beispiel diese Arbeit mit den Buchskulpturen, das könnte ja eigentlich was sehr Spielerisches sein und das soll es eigentlich auch sein. Manchmal gerate ich aber auch da wieder in eine Identifikation, in einen Ehrgeiz oder wenn ich eine Ausstellung vorbereite, dass ich da auf einmal verbissen werde oder ehrgeizig oder perfektionistisch. Also das kommt leider bei mir noch vor, aber ich bin mir dessen bewusst und ja, ich denke, das kann sich im Laufe der Zeit auch lösen.
Diese künstlerische Arbeit, die du machst, hat ja nicht nur einen symbolischen Wert eben oder etwas Ähnliches oder Resonanz zur Non-Dualität, sondern es ist ja auch an sich eine sehr meditative Arbeit, denke ich mir.
Genau, also ich kenne einige Leute, die haben es angefangen, weil sie dachten, oh, das sieht ja eigentlich ganz leicht aus und haben dann festgestellt, dass es teilweise auch mühsam ist und Präzision erfordert und so, aber ich mag das, dieses, was manche vielleicht dann langweilig finden. Es ist für mich eine Gleichförmigkeit und etwas, wo ich auch mich zentrieren kann und ja, bei mir sein kann, ohne eben um mich selber zu kreisen in dem Sinne.
Ist es dann auch so, dass du dann in einem Space bist, dass du siehst, wie die Gedanken aufsteigen und wieder verschwinden, also wo ja, wo es mehr ums reines Bewusstsein geht, als um die Inhalte, die man zum Beispiel denkt?
Gut, ja, darum geht es mir, aber ich muss gestehen, dass mir das oft noch nicht gelingt, dass ich dann doch auf den Zug der Gedanken aufspringe und erst eine halbe Stunde später merke, dass ich da voll drauf eingestiegen bin. Also, aber da hilft es mir inzwischen so, mein Bewusstsein zu verankern. Also ich habe vor Jahrzehnten einen sehr starken Durchbruch erlebt. Das, was man in eurer Tradition Satori nennt, das nennt man in der christlichen Tradition Gipfelerfahrungen. Und das habe ich sehr intensiv erlebt. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war nochmal deine Frage? Ach so, mit den Gedanken wahrnehmen. Ach so, genau. Also dieses Verankern, dass ich wirklich mich darin üben will, mich in dieser meiner wahren Natur sozusagen zu verankern mit meinem Bewusstsein und Also spirituelle Übung nicht in dem Sinne, dass ich eben etwas üben will, um an ein Ziel zu kommen, an dem ich noch nicht bin, sondern Übung mehr in dem Sinne, dass ich mich erinnere an meine sogenannte wahre Natur, die ich ja bereits erfahren habe.
Wenn sowas passiert, wie du jetzt gesagt hast, also Gipfelerfahrung, das ist ja auch, was man nicht machen kann, ne? Es ist einfach eine Gnade, die dann passiert, ja. Und so ist es mit allem, was man als spirituellen Fortschritt oder wie auch immer bezeichnen würde. Also wir können es ja nicht machen. Also wir brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es nicht passiert, ne? Also weil, ja. Bist du in der christlichen Tradition irgendwie auch verankert? Also hast du dich mit den christlichen Mystikern beschäftigt oder?
Ja, also ursprünglich komme ich auch aus der sogenannten charismatischen Bewegung, bin dann aber mehr, habe mich dann mehr mit den christlichen Mystikern beschäftigt und habe aber seit einigen Jahren bin ich zum Beispiel überhaupt keine Kirchgängerin mehr, weil ja da es geht ja da doch eher um Gott als Gegenüber. Wobei ich finde, dass oft auch übersehen wird, was es in der christlichen Tradition an Parallelen gibt, zum Beispiel zu Advaita. Und es gibt ja auch frühchristliche Meditationsformen, zum Beispiel das Ruhegebet von Johannes Kassian, wo man sich eben auch in diesem Verankern übt, also mittels eines Satzes oder Halbsatzes, der jetzt die innere Wahrheit sozusagen benennt. Mittels eines solchen Wortes oder Halbsatzes sich sozusagen in Gott hineinfallen zu lassen und eben sich nicht von seinem Mind davontragen zu lassen. Also da gibt es durchaus auch in der christlichen Tradition viele Parallelen zu dem, was man Non-Dualität nennt oder Advaita. Also Jesus hat ja zum Beispiel auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Oder dieses Ich bin ist ja auch ein Attribut Gottes, was auch in der christlichen Tradition so beschrieben ist. Gut, und zum Beispiel Meister Eckhart, der sagt ja dann, letztlich müssen wir auch gottesledig werden. Das heißt, dass dann eben Gott im Außen nicht mehr zu finden ist. Und das habe ich eben, nachdem ich diese Gipfelerfahrungen hatte und dann sehr viel Achterbahnfahrten hatte. Also je nachdem, ob ich Zugang zu dieser Ebene hatte, zu dieser Präsenz oder nicht, war das eine ziemliche Achterbahnfahrt und dann irgendwann auch dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? So dieses ja, und inzwischen ist es fast auch gar nicht mehr wichtig, ob ich jetzt ein atheistisches oder ein theistisches Weltbild habe. Weil das Wort Gott ist ja sowieso sehr missverständlich und sehr verbogen worden. Ja, also es geht um das Unsagbare eigentlich. Ja, und das kann man zum Beispiel auch in diesen Buchobjekten sehen, wenn man da Zugang zu hat, diese Ebene des Unsagbaren. Oder die Zwischenräume zwischen den Worten oder auch die Zwischenräume zwischen den Buchseiten machen praktisch dann diese neue Dimension aus.
Ich kenne deine Buchskulpturen nur von Fotos her, von deiner Webseite. Ich denke, vielleicht ist es noch was anderes, wenn man sie so in natura sieht, aber mir geht es schon so, dass der Verstand wird ein bisschen ausgetrickst, weil man sieht die Form, aber man weiß zum Beispiel, der Verstand versucht vielleicht dann sich vorzustellen, durch welches Falten die entstanden ist oder wie das sein kann und so, aber es ist nicht zu ergründen, auf jeden Fall nicht, vielleicht wenn man sie länger betrachtet oder so, aber ja, von daher war es für mich auch, deine Buchprojekte, deine Buchskulpturen zu sehen, wie soll ich sagen, hat auch den Verstand so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, ne?
Ja, das finde ich super, weil das, so soll es auch eigentlich sein. Und das erlebe ich auch bei Ausstellungen, dass da bei den Leuten so eine totale Verblüffung oft entsteht und so, was soll ich darüber denken? Und dieses Nichtwissen irgendwie kultiviert wird und sich mal rein anschauend zu verhalten, ohne jetzt was interpretieren zu müssen, ohne was analysieren zu müssen, ohne was darüber zu wissen, einfach mal schauen. Vielleicht staunen.
Lehrst du diese Kunst auch? Oder also bringst du die auch anderen Menschen bei, die sich dafür interessieren?
Nein, bisher zumindest nicht. Und eigentlich ist es ja auch eine Methode, die, also ich selber zum Beispiel habe das alles autodidaktisch erworben und ich bin auch niemand, der so auf Volkshochschulkursen fragt, wie soll ich das jetzt machen und so. Also ich denke, wenn jemand da Feuer fängt, dann kann er auf eigene Faust eigene Experimente machen und dann kommt was Eigenständiges, Authentisches, anderes vielleicht dabei raus, als wenn jetzt jemand sozusagen meinen Stil dann nachahmt, weil er nichts anderes gesehen hat. Also, und das dann so wie Malen nach Zahlen irgendwie wird, das möchte ich eigentlich vermeiden.
Wie finden die Bücher zu dir oder wie findest du sie? Gehst du auf Flohmärkte oder Antiquariaten?
Ja, auf Flohmärkten gibt es reichlich Bücher. Ich werde auch oft angesprochen. Jetzt habe ich so ein 24-bändiges englisches Lexikon angedreht gekriegt, wo ich erst dachte, oh Hilfe, wo soll ich das lagern? Ja, oder vor einiger Zeit bin ich auf den Altpapiercontainern zugefahren. Da stand da ein Auto mit offenem Kofferraum. Und da waren so 10 cm fette, vergilbte Bücher drin. Ich sag, was machen Sie mit diesen Büchern? Und dann waren das alte Reichsgesetzblätter von um die Jahrhundertwende rum oder Anfang des Jahrhunderts. Ganz riesige, dicke Schinken. Und die haben mir die dann sogar noch nach Hause gefahren, weil ich mit dem Fahrrad da war. Also solche Sachen erlebe ich auch. Und das ermutigt mich dann auch so dran zu bleiben.
Erwerben kann man die Bücher bei dir, also über deine Homepage.
Ja.
Da steht eigentlich alles drin und wie das funktioniert. Und du verschickst die Bücher dann auch, glaube ich.
Genau.
Ja. Und du hast ab und zu auch Ausstellungen, ne?
Ja. Mhm. Hier in Niedersachsen gibt es so eine Buchhandelskette. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Und da habe ich in Hildesheim Anfang des Jahres ausgestellt. Ich selber wohne in Hildesheim und demnächst werde ich in Hannover ausstellen. Also ich hatte da ein ganzes Schaufenster zu meiner freien Verfügung, wo dann nur diese Objekte ausgestellt waren mit noch ein paar Detailfotos. Also wenn man diese Bücher sozusagen im Detail fotografiert, dann sieht man nur noch die Strukturen und diese Vielschichtigkeit, ohne zu wissen, um was für einen Gegenstand es sich dabei handelt. Das habe ich auch als Poster gehabt. Ja, und habe da eben dieses ganze Schaufenster zur Verfügung gehabt für 3 Wochen. Und was Ähnliches wird dieses Jahr wahrscheinlich noch in der Filiale in Hannover passieren. Dann gibt es hier in Hildesheim das Römer-Pelizäus-Museum. Da ist im Dezember dann immer so eine Weihnachtsausstellung der Kunsthandwerker. Da war ich letztes Jahr auch und werde dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder dabei sein.
Du hast schon etwas davon gesprochen, wie die Menschen auf die Skulpturen reagieren. Vielleicht könntest du da vielleicht noch mehr Beispiele bringen oder beschreiben, was die Wirkung dann ist.
Dann kommt auch ein Kind an dem Schaufenster vorbei und sagt, die kann man ja gar nicht mehr lesen, die Bücher. So ähnlich wie bei des Kaisers neue Kleider, da war es ja auch das Kind, das dann gesagt hat, der Kaiser ist ja nackt. Ja, oder ich habe auch die Möglichkeit, ich könnte im Till-Eulenspiegel-Museum in Wolfenbüttel könnte ich auch eine Ausstellung machen, weil eben dieses Absurde, ne, das hat ja so ein bisschen was von Münchhausen auch, diese Bücher. Und da, wenn, dann mache ich auch eins von diesen Till-Eulenspiegel-Büchern, würde ich dann entsprechend auch bearbeiten für das Till-Eulenspiegel-Museum. Es hat eben auch was von Narrenfreiheit so. Und ja, die meisten Leute schmunzeln auch, wenn sie das das erste Mal sehen.
Weißt du, Menschen, die jetzt eine Buchskulptur erwerben, wie präsentiert man die am besten bei sich, also zu Hause? Also brauchen die immer einen Platz, eine Ablage oder kann man das irgendwie auch so machen, dass man die irgendwie an die Wand hängen kann oder wie?
Ja, also es gibt sie sowohl, einige Objekte gibt es auch zum an die Wand hängen, die sind dann in so einem schwarzen Objektrahmen, kann man auf der Homepage auch sehen. Und manche, die sogenannten halboffenen Bücher, die so im rechten Winkel praktisch aufgeklappt sind, die wirken, finde ich, besonders gut im Bücherregal, dass man so so ein Bücherregal anguckt und dann denkt, huch, huch, ein Buch. Das finde ich ganz witzig so. Oder auch, es gibt auch so ganz große, kreiselartige Bücher, zum Beispiel aus diesem riesigen Reichsgesetzblatt. Das kann man durchaus auf den Fußboden legen, als einfach als Dekoobjekt. Also je nachdem, ob man überschüssige Fläche irgendwo hat, wo man noch einen Blickfang sucht, wirkt das an sich oder eben an der Wand oder im Bücherregal.
Ist der Transport sehr schwierig? Also müssen die speziell verpackt werden, damit sie so bleiben, wie sie sind?
Ja, da habe ich auch so spezielle Tricks bei der Verpackung. Dass ich so Abstandhalter dann zwischen die gefalteten Buchseiten klemme. Und Zu 99% sind die Sachen bisher heile angekommen.
Okay. Ist es ganz unterschiedlich, wie viel Zeit du für eine Buchskulptur brauchst? Oder gibt's da, sind das Stunden oder Tage? Wie kann man sich das vorstellen?
Also je nach Umfang und Kompliziertheit, ja, Stunden bis Tage. Man kann das am Preis dann meistens ableiten, also so, dass ich einen einigermaßen Stundenlohn habe, kann man dann ungefähr errechnen, wie viele Stunden ich damit zugebracht habe.
Das ist deine künstlerische Arbeit. Du hast auch Design studiert, Design und Kunst.
Design habe ich studiert in Hannover an der Fachhochschule für Kunst und Design.
Ah ja. Und hast du quasi, brauchst du keiner anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen? Also
ich bin erwerbsunfähig berentet und verdiene mir damit praktisch mein Zubrot. Also ich hatte eine große gesundheitliche Krise. Vor 10 Jahren ungefähr fing das an. Eine langwierige gesundheitliche Krise, wo dann auch es sozusagen angesagt war, meinen inneren Keller aufzuräumen, da Licht reinzubringen. Also ich nenne das Schattenintegration. Ja, und das ging eben einher damit, dass ich auch überhaupt nicht mehr funktioniert habe und gezwungenermaßen aus dem Hamsterrad aussteigen musste. Gut, und in der Zeit habe ich dann auch diese Methode entdeckt. Also ich brauchte eine Tätigkeit, die mir wenig abverlangt, wo ich kein Material habe, was irgendwie mir Widerstand entgegensetzt oder keine hirnakrobatischen Aktivitäten. Ja, und so ist das entstanden, aus einer Krise heraus. Und ja, so voll im Hamsterrad würde ich auch heute nicht funktionieren und bin froh, dass ich diese Legitimation auch habe, da niemandem mehr was beweisen zu müssen und Freiraum zu haben, mich dem zu widmen, was mir wichtig ist, ja.
Ja, ich glaube, das waren jetzt meine Fragen. Hast du noch was, wo du drüber sprechen möchtest?
Ja, also gerade auch in dieser Krise habe ich Jetzt TV entdeckt und das war für mich ein ganz großer Segen. Und da möchte ich auch meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass es das gibt, dass ihr diese Plattform zur Verfügung stellt und alles, was da an Arbeit und allem dran hängt. Ja, und auch dir bin ich sehr dankbar, dass du diesen Raum gibst immer wieder und meiner Meinung nach wird das auch zu wenig bewusst gemacht. Das ist ja nicht nur um die Personen geht, die da etwas erzählen, sondern du bist da sozusagen der Raum, der eben ja, der alles unbewertet so stehen lässt, der auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise eben Interesse zeigt. Und das finde ich großartig.
Ja, danke, es freut mich. Ja, ich habe Glück, dass ich was machen kann, was genau meinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht, ne? Also so ähnlich wie du jetzt auch.
Genau. Aber kommt dir das nicht manchmal auch komisch vor, dass du immer sozusagen der Raumgeber bist und so selten Raum nimmst?
Ich fühle mich da wohl drin. Also, und ich finde, ja, also Leute haben ja auch mich schon interviewt, aber ja, ich finde, die richtige Position ist bei mir hinter der Kamera und Fragen zu stellen. Das ist einfach stimmig so. Ja, gut. Dann danke ich dir für das Interview.
Ich danke dir.
Vielen Dank und wir blenden dann noch eine Diashow mit quasi mit Objekten von dir ein und die sind ja auf deiner Homepage zu sehen. Ja, okay.
Ja, super, danke.
Danke.